Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Hallo liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Eine neue Woche, eine neue Folge, auch wenn die letzte ein paar Tage später als Mittwoch rausgekommen ist. Gibt es jetzt schon wieder was Neues in euren Podcatcher. Ja, und wie immer mache ich das natürlich nicht alleine. Und mit dabei sind diesmal wieder der Simon. Hi Simon.
Servus.
Und der Olli. Hi Olli.
Moin Moin.
Ja, und wir haben uns gedacht, so langsam geht es ja Richtung Sommerpause. Also wir hatten das schon mal erwähnt, dass wir 3 Wochen Sommerpause einlegen werden. Ich weiß gar nicht.
Hattet ihr beim letzten Mal, glaube ich,
gesagt. Ja. In der letzten kann man vielleicht nochmal sagen. Wir machen auf jeden Fall 3 Wochen.
Kann man nochmal sagen, wann genau wir sie machen?
Genau, wir machen die, also diese Woche gibt es natürlich und dann nächste Woche und dann wird es keine Folge geben am 28., am 5., also am 28.06., am 5.07. und am 12.07. Die nächste Board Game Theory gibt es dann wieder am 19.07. alle frisch erholt zu einem Thema, was noch festgelegt werden muss. Schauen wir mal. Wahrscheinlich ein gezockt. Genau, bis dahin gibt es dann noch 2 Folgen. Heute wollen wir uns um Erweiterungen, nicht im Sinne von spielerischen Erweiterungen, sondern Aufwertungen vielleicht besser, so Pimp My Boardgame mäßig. Was macht unsere Boardgames schicker? Aber vorher gibt es erst einmal eine Runde Feedback. Und zwar hatte der Dennis ja in der letzten Gezockt-Folge so ein bisschen den Troll rausgeholt und gesagt, fast alle Fantasy-Geschichten sind albern. Haben sich natürlich hier und da ein paar Leute gemeldet. wollte vielleicht sehr intellektuell daherkommen. Der Dennis liest nämlich sonst ausschließlich Hochliteratur oder Gedichte. Gut, dann wurden wir aber ernsthafterweise darauf hingewiesen vom Jan aus Kiel auf dem Discord. Bei Klong ist Klong nicht nur ein lustiger Name, sondern der Mechanismus in Klong ist namensgebend für das Spiel, weil es gibt nämlich Klong-Karten, also die machen Geräusche sozusagen und damit wird im Endeffekt der Schaden des Drachen kalkuliert. Wenn dann irgendwie Würfel in so einen Beutel gepackt oder sowas. Ich habe das selber ja noch nicht gespielt. Das ist auf jeden Fall anscheinend ein sehr wesentliches Merkmal des Spiels, das Lars unterschlagen hatte letzte Woche. Und dann auch vom Jan der Hinweis, dass Isle and Something Shiny zwar als sehr niedliches Spiel rüberkommt, aber er meinte, man sollte auf jeden Fall es einmal selber durchspielen, bevor man das mit Kids spielt, weil es ist doch, kann sehr aufreibend sein, was da dargestellt ist. Es gibt wohl auf BGG auch einige Austauschkarten, die man sich runterladen kann, wo die Sachen eben anders dargestellt sind. Also trotz der niedlichen Optik am besten erst einmal selber spielen. Das war's so fürs Feedback. Dann Introfrage haben wir uns überlegt. Wir machen weiter wieder mit irgendwelchen Brettspiel-News. Und Simon, was hast du da gefunden?
Da kam bei mir heute eine E-Mail reingeflattert von der Spieleoffensive, in der sie allen Bäckern von Scarface 1920 die traurige Mitteilung offenbart haben, dass Bloody Business ausschließlich auf Gamefound veröffentlicht wird. Gründe haben sie nicht genannt, so wie ich es rausgelesen habe aus der Pressemitteilung. Von Redson wird es wahrscheinlich dann auch nicht im Handel erscheinen, sondern wirklich Gamefound-exklusiv.
Wird es dann trotzdem auf Deutsch kommen, weißt du das?
Ich glaube, die haben das auf Deutsch gemacht, gehabt bei Scarface 1920. Und da gab es ja dieses Problem, sage ich jetzt mal, dass die es bei Gamefound oder Kickstarter damals finanziert haben, nach den Leuten gekriegt haben, die es bei der Spieleschmiede geholt haben.
Ah, okay.
Ich könnte mir mitunter vorstellen, dass das vielleicht ein Grund ist, warum sie aber nicht ganz so scharf drauf sind.
Aber da hat doch, glaube ich, auch bei dem Original-Crowdfunding dann die Schmiede oder beziehungsweise
bei welcher Lokalisation.
Ich glaube, die haben das auch gemacht und es gab dann trotzdem einen Top. Aber das wäre natürlich bitter, wenn, aber das machen sie ja dann, denke ich schon. Wenn die jetzt sagen, sie arbeiten nicht mehr mit den Partnern zusammen, dann werden die selber, sonst geht ihnen ja was. Sonst macht das ja keinen Sinn eigentlich.
Also ich fand es schade, ich habe das jetzt die letzten Wochen immer mitverfolgt und war eigentlich schon dran interessiert, aber ich bin ja leider nicht im Besitz einer Kreditkarte, Gott sei Dank kann man eigentlich sagen, von daher ist das Projekt für mich halt erstmal tot.
Ja, das kriegen wir ja geregelt, Simon.
Ja, daran soll es ja immer geregelt, steigern. Aber ich glaube, ich habe die absichtlich nicht.
Naja, du musst dir ja auch keine anschaffen, dass wenn du das gerne haben möchtest, dann könnten wir ja uns im Kreis dieses Podcasts sicherlich da austauschen. Aber ja.
Ich hab drei, Simon, da kann ich okay. über eine
bestimmt
mal was bitte einsteigen.
Lässt sich bestimmt was machen, okay.
Ja, also ich finde es halt vor allen Dingen cool, wenn es dann trotzdem auf Deutsch kommt, weil das wäre schon fies irgendwie für die Leute, die es jetzt auf Deutsch besorgt haben und scharf auf die Erweiterung da sind. Gut, Olli, was hast du für eine News für uns gefunden?
Ja, ich habe im Netz was gefunden und zwar Upper Deck verklagt Ravensburger wegen Disney Locana. Und zwar ist da wohl ein Entwickler oder der Hauptentwickler von Locana, der Ryan Miller, der hat vorher für Upper Deck gearbeitet und Upper Deck kennt man vielleicht für Yu-Gi-Oh! Ist von denen oder auch hier die Legendary-Spiele, da gibt's ja das Legendary Marvel oder das Legendary, ja, das Alien, heißt aber nicht Alien, sondern, ich weiß es nicht,
wie es heißt. Alien?
Ne, Alien, es heißt irgendwie anders. Unter Buffy.
Legendary Encounter?
Encounter,
so?
Genau,
ja, genau. Genau, sowas
hieß, ne? Buffy gibt's da auch, ja. Also die machen jede Menge Kartenspiele. Und die sagen halt, dass dieser Ryan Miller für sie an der Entwicklung von einem Spiel, von einem Sammelkartenspiel dran war, das Rush of Ikor heißen soll, aber noch nicht veröffentlicht ist. Und da einige Kernmechaniken jetzt bei Locana übernommen hat. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Oder ich könnte mir halt vorstellen, dass es zumindest einen Einfluss auf das Veröffentlichungsdatum hat. Das sollte ja jetzt, glaube ich, irgendwie im August, September erscheinen. Aber wenn da jetzt eine Klage im Raum steht.
Ja. Ich denke mal, das könnte was Langwierigeres werden, weil so geistiges Eigentum und Copyright und so, das ist ja immer ein bisschen schwierig, sowas. Das kann sich mal.
Aber das könnte spannend werden. Ich meine, da ist ja jetzt mit gerade mit Disney schon auch ein etwas finanzstarkes Unternehmen hintendran.
Vielleicht wollen sie auch noch ein bisschen was vom Kuchen haben. Ich denke mal, das wird dann vielleicht auf einen Vergleich rauslaufen, damit man doch noch zeitlich rauskommt. Und so hat Upper Deck halt auch noch ein bisschen Geld.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass Disney einfach Kohle zahlt, damit das rechtzeitig rausgeht. Das wird die nicht so richtig glücklich machen. Ja, spannend. Gut, ich habe gerade nochmal umdisponiert. Ich hatte eine andere News raus, aber da ist mir eingefallen, ich habe letztens was ganz Cooles gehört. Und zwar, wenn die Folge rausgeht, läuft die Kampagne schon auf GameFound startet die Firefly 10-jährige Jubiläumsausgabe. Ja. Ich habe das Spiel nie gespielt, weil das auch jetzt gar nicht mehr so einfach zu bekommen ist. Firefly, eine legendäre Science-Fiction-Serie, die ja sehr, sehr zu früh eingestellt worden ist. Dann gab es auch noch so einen Film hinten dran. Ja, großartige Serie, so ein ganz verrückte Space-Cowboy-Settings irgendwie. Ja, Wahnsinn-Soundtrack, tolles Setting. Und das Spiel selber ist, glaube ich, so ein Pickup-and-Delivery-Spiel. Ich habe immer gehört, es gibt Leute, die vergleichen das so ein bisschen mit Star Wars Outer Rim. Ja, halt dann in diesem Firefly-Setting. Und da gibt es jetzt eben eine Jubiläumsedition mit allen Erweiterungen, die es mal gab. Alles in so einem schicken Reprint.
Also soll sogar noch neuen Stuff geben oder so.
Genau, so ein bisschen neuen Stuff natürlich auch. Haben sie sich nicht schlumpen lassen, glaube ich. Cool. Dann waren das unsere News-Sektion und dann kommen wir zum Thema, wie gesagt, Pimp My Board Game. Und wir hatten im Vorfeld der Folge schon so ein bisschen heiß diskutiert, was gehört denn da jetzt alles dazu, was gehört denn da nicht dazu, was wollen wir hier besprechen, was wir vielleicht schon mal an anderer Stelle besprochen haben. Und um die Katze direkt aus dem Sack zu lassen, Ich hatte eingeworfen, dass das Thema Inserts und das Thema Miniaturen bemalen quasi nicht weiter behandelt wird, weil da haben wir ja Folgen. Einmal die BGT 17 und die BGT 33 beschäftigen sich mit diesen beiden Themen, aber das hat auf jeden Fall nicht für absolute Zustimmung gesorgt, Olli.
Ja, also ich würde es auf jeden Fall ganz gern kurz ansprechen. Natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wir es in den Folgen hatten. Aber für mich gehört das schon auch dazu, ein Game aufzupimpen. Also Inserts habe ich ja eigentlich für fast jedes meiner Spiele. Da wollte ich nur noch mal sagen, da gibt's mittlerweile echt richtig coolen Stuff von Eurohell, finde ich. Also die lassen sich da wirklich coole Sachen einfallen, was auch den Spielaufbau total cool erleichtert. Also die sind auf Instagram auch recht aktiv. Das macht ja hier der, ich glaube, Brettspielfieber heißt der Account. Der macht jetzt die Social-Media-Sachen für die. Und da sehe ich halt öfter echt coole Sachen, was die so rausbringen.
Ja, definitiv. Also letztes Jahr auf dem Spiel habe ich die auch getroffen und das sind auch einfach sympathische, die sind auch einfach sympathisch, die beiden, die das da gestartet haben.
Ich glaube, die zocken halt einfach auch sau viel, ja. Und lassen sich da wirklich gute Dinge einfallen, die halt einfach das Spielerlebnis richtig cool. Also da geht es nicht nur um den Storage, sondern auch wirklich das Spielen dann erleichtern, ja.
Ja, definitiv. Also das Arche Nova Insert zum Beispiel, das ist ja schon ganz cool. Auch für Skymines hatten sie ja direkt auf der Messe auch eins da, was ganz witzig war, wie man die Sachen da aufs Brett bekommt. Und es ist ja auch mit so einem kompostierbaren Filament gedruckt. Das sind ja so 3D-gedruckte Sachen. Ja. Alles sehr nachhaltig. Aber Lieferzeiten aus der Hölle, ne, bei denen.
Ja, deswegen Eurohell.
Ja, genau.
Aber ich hatte da jetzt zum Beispiel bei, also das von Arche Nova habe ich von denen, und da habe ich so eine zweite Wahl, und die kriegst du natürlich dann direkt, weil das sind dann irgendwie, wo dann halt ein Fehldruck, und das war jetzt einfach irgendwie, glaube ich, so das Logo auf dem Deckel von einer der Boxen oder sowas, was da nicht ganz okay war, also mir ist das gar nicht so wirklich aufgefallen, und da hast du dann auch aber das hast du natürlich nicht für alles, was du jetzt vielleicht dann gerade haben willst, da hat's gerade gepasst. Das war dann noch einiges günstiger und ich habe es direkt bekommen. Aber ansonsten, klar, ich glaube, die haben ganz guten Zulauf,
was ich auch
toll ist. Und das hat dann aber natürlich eine Auswirkung auf die Lieferzeit.
Ja. Klar, und da das dann ja quasi on demand gedruckt wird, stellenweise sicherlich, was ja auch cool ist. Aber ja, das dauert ja dann, bis das Insert gedruckt ist. Das Arche Nova, das hätte ich nämlich auch gerne. Weil das Arche Nova Insert, was dabei ist, ist ja mehr so, das geht auf jeden Fall besser.
Da gibt's gute Dübelboxen.
Ja.
Ich höre davon.
Ja, ihr habt mir versprochen, nicht dafür über Dübelboxen reden. Das stimmt. Jetzt reden wir nicht über Inlays, also.
Du kannst über die Dübelboxen die auch nochmal an den, hier an die Hörerinnen bringen, gerne.
Nee, ich habe ein bisschen mehr beizutragen, hoffe ich doch.
Ja.
Aber wenn wir gerade bei Eurohelden sind, generell, aber ich glaube, von uns hat ja keiner einen 3D-Drucker, ne?
Nee, genau, also über 3D-Druck muss man in dem Kontext auf jeden Fall auch reden. Ich würde gerne aber nochmal zu den Inserts sagen, also es gibt ja, also für mich sind das Aufwertung der Spiele vor allen Dingen die dann auch beim Spielen das angenehmer machen. Also wo ich dann einfach das direkt rausnehme und dann auch so kleine Tokenschalen habe oder wie bei Arche Nova, wo dann diese Plättchen da irgendwie schön vorsortiert sind, ja.
Also da muss ich sagen, ich bin ja wirklich normalerweise kein Fan von gekauften Inserts, aber ich habe mir tatsächlich neulich eins geholt und zwar für Food Chain Magnet. Ich kriege jetzt gar nicht mehr den Hersteller hin. Auf jeden Fall, was mir da halt gefallen hat, du hast bei Food Chain Magnet diese 50.000 Karten, die du auslegen hast. Und da hast du halt wirklich für jede Karte so, also du hast so eine Halterung, wo du jede Karte einzeln reinstecken kannst. Das fand ich halt echt geschickt, weil so hast du auf einer Fläche von DIN A4 praktisch alle Karten auf einem Haufen und musst sie nicht über den ganzen Tisch ausbreiten.
Ah, das ist praktisch, ja.
Aber das ist dann ja eher so eine Art Playerboard oder so, was
man da hat. Das ist ein Teil von diesem Inlay. Also du hast deine Kartenhalterungen, wo du die Karten in der Schachtel verstaust. Du hast so deine Tokenschale, wo du deine Token reinpacken kannst, alles drum und dran, alles noch schön bedruckt. Und dann hast du halt noch deine extra dabei, praktisch diese Halterung für die Karten.
Achso, die wird aber nicht für die Storage benutzt, die liegt extra dabei.
Die liegt extra nur dabei. Zum Spiel.
Ja.
Okay. Also ich habe sie außerhalb von der Box gelagert, weil ich finde, es passt ein bisschen schlecht rein. Aber ich finde es richtig cool. Macht halt auch echt was her.
Cool. Weil sowas, das hatte ich mir noch als eigenen Punkt auch aufgeschrieben, so Sachen, weiß nicht, wie man es nennt, Playerboards oder wie auch immer. Das gibt's ja für mehrere Spiele. Das hatte ich nur nicht unter Inserts jetzt.
Wollen wir das Ganze eigentlich Freestyle oder so ein bisschen mit Ablauf?
Nee, wir machen jetzt gleich einen Ablauf. Wir wollten nur mal klären, was wir vorne wegschieben können. Und da das Thema Inserts, genau, hat man jetzt da so ein bisschen nochmal angerissen. Und ansonsten müssen wir dann noch was, sind da noch Punkte, die wir nennen wollen, oder verweisen wir einfach auf die andere Folge an der Stelle? Wollt ihr noch irgendwas da loswerden?
Also ich wüsste nichts mehr, was ich zum Thema Inserts. Ich habe ja keine Inserts an sich.
Genau, du machst die Dübelbox-Lösung, was ja auch cool ist, dass da.
Und mittlerweile sehr viel mit Kartenboxen, also so Deckboxen.
Ja, die packst du auch einfach in die Spielschachteln mit rein.
Ja. Also ja. Gerade Arche Nova oder so, die ganzen Karten.
Klar, macht Sinn, ne? Gut, dann haben wir das andere Thema, Miniaturen bemalen. Sind wir uns wahrscheinlich einig, hoffe ich vielleicht, dass das auf jeden Fall das Spiel pimpt, wenn die angemalt sind. Sieht auf jeden Fall sehr viel cooler aus. Ist halt immer die Frage zeitlich oder ob man jemanden hat, der das für einen tut, dann.
Das sagen, hat nicht jeder einen Petrus im Keller sitzen.
Genau. Für da den Einstieg, und das vielleicht, das ist, glaube ich, das Wichtige hier nochmal zu sagen, das geht echt gut, der Einstieg. Einfach mal so ein Starter-Set kaufen für kleines Geld und einfach mal loslegen. Dass die, selbst wenn es ganz einfach angemalt ist, mit so einem Wash, wie wir da damals gelernt haben, hat man schon echt coole Ergebnisse. Du hast ja auch letztes was angemalt, ne, Olli?
Genau, wir wollen ja jetzt dieses das Massive Darkness zusammen bemalen mit der Gruppe. Ich habe bis jetzt ja nur quasi grundiert und trocken gebürstet, also die Schattierungen drauf gemacht. Und dann wollen wir auch mit diesen, wie heißen die, Quick Shades oder was auch diese immer.
Contrast Paints von.
Genau. Weil genau. Das soll relativ easy und schnell dann gehen. Also die sehen alleine jetzt schon nur mit dem Trockenbürsten, also wir haben die halt schwarz grundiert und dann einmal grau drüber und dann nochmal mit weiß drüber. Dass du jetzt so drei Schichten hast, das sieht schon viel cooler aus als einfach nur das normale Grau.
Ja, das ist so sehr nüchterne Plastik da. Genau, das wertet das Spiel definitiv auf und ist ja auch ein cooles Hobby im Hobby sozusagen. Und um da einen guten Einstieg zu finden, sei auf jeden Fall auf die Folge 33 verwiesen. Wem das nicht reicht, Pile of Happiness hat auch kürzlich eine Miniaturbemalfolge gemacht. Also da findet ihr reichlich auch Einstiegshilfen zu. Gut, so, jetzt zum eigentlichen Thema Aufwerten. Was fällt uns denn sonst noch so alles ein? Wo wollen wir denn anfangen?
Da kannst du dich ja einmal komplett austoben. Also du kannst ja alles pimpen. Also ich spiele ja bevorzugt die etwas hölzerne Fraktion und ich mag auch meine Holzmiepel. Ich brauche da jetzt nicht unbedingt überall Plastik-Minis oder keine Ahnung was dazu, aber es sieht natürlich schon schicker aus. Und ich habe halt mal angefangen, wenn irgendwo jetzt zum Beispiel bei Spielen so extra Figuren dabei sind oder wenn, so wie bei Scarface zum Beispiel, da haben sie in der Spieleoffensive, haben die für jede Fraktion eigene Autos und eigene Häuser, dass die sich unterscheiden und die anderen Häuser hast halt übrig. Und solche Sachen sammle ich halt alles in der Kiste und wenn sich das dann bei irgendeinem Spiel anbietet, dann wird es halt ausgetauscht.
Ja, cool. Wie ist das sonst so mit, Olli, bei dir mit Holzmiepel durch Miniaturen ersetzen?
Das mache ich eigentlich jetzt müsste ich mal überlegen, wo ich mal ein Mini-Upgrade gekauft habe. Bei mir ist es sogar mittlerweile so, dass gerade wegen dem Malen, ich finde es viel cooler, wenn es bemalt ist. Ich krieg's aber nicht hin, aber alleine der Pile of Shame, was ich an Figuren hier rumstehen habe, das ist unglaublich. Da würde ich mein Leben lang nur noch malen. Und bei mir ist der Hauptgrund halt einfach, dass Mahlzeit geht von Spielzeit ab. Und, ja. Und da ist bei mir jetzt ja schon so ein bisschen Umdenken. Also jetzt zum Beispiel bei Tainted Grail habe ich mir jetzt im zweiten Pledge die Standy-Version geholt und habe mir auch das Standy-Upgrade-Pack oder Downgrade-Pack für das erste geholt. Und wenn das da ist, werde ich die Miniaturen-Packs da verkaufen. Weil dann finde ich mittlerweile irgendwie, sieht ein Standy, wenn der schön gemacht ist, besser aus als eine graue Mini. Und es nimmt natürlich auch viel weniger Platz weg.
Ja.
Also weiß ich nicht zwingend. Jetzt ein gutes Beispiel, was mir da einfällt mit Meeple oder Mini, ist ja The Great Wall. Da gab es ja zum Beispiel eine Meeple-Version und eine Miniaturen-Version. Das sieht schon viel cooler aus mit den Minis. Ob man das jetzt am Ende braucht, ich meine, das Spiel bleibt ja das Gleiche.
Darum geht's nicht hier, Olli. Es geht nicht nur, ob man das braucht.
Ja, ja, gut.
Ja, so falsche gesehen. Folge.
Ja.
Okay, aber du bist eher mittlerweile aus Platzgründen und auch, weil du sie eben nicht angemalt bekommst, sagst du, nimmst halt die, ja gut, aber Standys sind ja jetzt noch nicht mal mehr Holzmiepel, also klar, die sind ja dann illustriert und sowas und gerade wenn es dann so Acryl-Standys sind, vielleicht sogar noch, die sehen ja dann schon sehr, sehr wertig aus, wobei ich sogar selbst die Papp-Standys echt cool finde.
Es gibt auch schöne Pub-Standys, ja.
Genau, also, weil ist halt eine Illustration drauf.
Und da kommt ja jetzt wieder der Punkt, wo man pimpen kann. Also, du kannst ja auch normale Standys dir pimpen in Acryl oder da noch irgendwie ein bisschen dran drehen.
Hast du das schon mal gemacht, Simon?
Achso. Nee, ich nicht, aber ich muss sagen, ich bin immer noch nachhaltig beeindruckt von Ray seinem Wonderlands War. Das ist halt einfach nur.
Das stimmt.
Geil. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe neulich ein Wonderlands War, glaube ich, für 40 Euro bei eBay gesehen und ich habe es mir nicht geholt, weil ich gedacht habe, das ist nicht so geil wie das vom Ray. Ich habe es im Nachhinein zwar echt bereut, weil 40 Euro für ein Wonderlands war schon ordentlich. Und es wäre halt auch noch, es gibt ja auf Boardgame Geek alles auf Deutsch noch zum Übersetzen, also es wäre jetzt kein Thema gewesen.
Ja.
Ja, aber es ist einfach nicht so geil wie im Ray Sans.
Aber du hättest es ja dann für 40 nehmen können und es dir vom Ray pimpen
lassen. Hätte ich, aber wie gesagt, ich habe dann irgendwie zu lang drüber nachgedacht und dann hat sich das erledigt. Aber das muss ich schon sagen, also es hat mich echt nachhaltig beeindruckt, so seine Version, was er da gepimpt hat.
Ja, das ist natürlich besonders cool, ne, wenn du dann in der Lage bist, das irgendwie relativ kostengünstig auch hinzukriegen, weil du Zugriff irgendwie auf das Material hast, da Acrylständig zu machen und auch die Chips hat er auch getauscht, ne? War das nicht so?
Der hatte die Chips, glaube ich, in Münzkapseln, kann das sein? Ich meine, er hatte Münzkapseln.
Ja, okay.
Aber allein schon das, ich meine, jeder, der mal Karten gesleeved hat, weiß, wie nervig das ist. Und dann nimmst halt mal einfach, glaube ich, 100 Token und packst die dann in Münzkapseln. Olli würde sagen, schau wieder ein Spielabend vorbei.
Weil das ist aber sinnvoll. Ich finde das mittlerweile, also jetzt, wo ich Wonderlands War habe, will ich mir halt für Quacksalbe auch irgendwie sowas holen, weil ich das furchtbar finde, diese kleinen Papp-Dinger aus dem Beutel zu ziehen irgendwie.
Da gibt's aber, meine ich, bei Boardgame Geek sogar so Acryl.
Ja, die sind aber schweineteuer wegen Versand und alle, aber die sind cool, die sind richtig cool. Ja.
Mhm. Vielleicht sind sie ja dieses Jahr mal wieder auf das Spiel mit dem
Shop.
Weil 2019 waren sie nämlich auch, hätte man die da kaufen können.
Ah. Das würde ich dann machen, auf jeden Fall.
Ja. Und da gibt es aber auch so kleine, für die Quacksalber gibt es, weil das ist ja so ein komisches Format, ne? Gibt es auf jeden Fall, das sind so spezielle Kapseln, die dann da rumkommen, so einfach so Plastikrahmen sozusagen. Habe ich schon mal gesehen. Aber ja, klar, so Münzkapseln gehen auch. Ansonsten ist das so aus, wenn das so komplett aus Acryl ist, dann schon sehr cool. Ich habe ja das alte Redlands von Ray, das auf Englisch, und da sind halt auch Acryl Wassertoken bei. Und jedes Mal, wenn wir das spielen, freuen sich alle hier. Oh, es sind so geile Dinger. Das
ist schon geil, ja. Also Redlands allgemein ist ja extrem hochwertig.
Ja, genau, wobei wir nicht die Plastikkartenvariante haben. Der Ray hatte da die normale geholt, und aber okay. Das sind trotzdem Top-Karten.
Ach, das gab's auch mit normalen. Ich dachte, das genau.
Ich dachte auch, das ist Standard. Weil gerade die Karten finde ich halt einfach mega. Noch nie so schnell ein Kartendeck gemischt.
Okay, ja. Irgendwann muss ich mir das mal anschauen, wie das mit diesen Plastikkarten aussieht.
Hammer. Also ich hatte bisher nur Pokerkarten aus dem Material, einfach nur geil. Das Einzige, was nervig ist, wenn du dann halt einen Stapel hast und das rutscht dann. Aber selbst das, finde ich, haben sie recht gut hingekriegt.
Okay. Gut, das sind so Miniaturen erweitern. Lass mich mal überlegen, habe ich das schon mal gemacht? Ich habe das zumindest schon mal gemacht bei dass ich das unbedingt haben wollte. Klar, eine Deluxe-Variante bei Kickstarter, da sind ja dann manchmal, werden die Miniaturen quasi dann aufgewertet und dann hast du dann nicht alles in Standy-Varianten. Aber sonst habe ich auf jeden Fall noch keine Miniaturen-Packs nachgekauft für Spiele. Hätte ich jetzt...
Das habe ich tatsächlich, jetzt fällt es mir gerade ein, für Black Rose Wars habe ich das gemacht.
Stimmt.
Weil da hatte ich das Basisspiel, wo die ganzen die Dinger, die du da heraufbeschwörst, also die Magier sind da auch Miniaturen, aber die ganzen Kreaturen, das waren dann nur Token oder sowas.
Okay, ja gut, das ist ja dann, ja. Das ist dann ja noch was anderes. Nicht mehr Standys, sondern nur so Token. Was ist denn, wo wir gerade bei Meepeln sind, mit Stickern auf Meepeln?
Ja, schon. Also ich habe zum Beispiel Lewis und Clark habe ich mir so ein Sticker-Upgrade dazu geholt, weil diese ganzen Ressourcen halt einfach total. Da ist halt einfach fünf verschiedenfarbige Ressourcen. Und es kommt schon ein bisschen geiler mit Stickern drauf, muss ich ehrlich sagen.
Ich finde auch, das sieht schon cool aus. Ich habe jetzt aber eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Ich hatte mir die für Hadrian's Wall geholt und das war mega Aufwand auf die ganzen Ressourcen und da sind ja super viele kleine Miepel dabei und so. Und jetzt hatte ich das eine Zeit lang im Regal stehen und hab's, ich weiß nicht, ein halbes Jahr und jetzt rausgeholt und alle haben sich so gewölbt. Da musste ich die ganzen Sticker wieder abpimmeln.
Das ist ja doof.
Das war sehr doof, ja.
Das ist irgendwie daneben gegangen.
Ja, okay. Qualität muss natürlich stimmen dabei.
Aber wenn wir es vorhin von Mini-Upgrades hatten, also ich bin da normalerweise echt resistent dagegen, aber im Nachhinein, wenn ich überlege, Mini-Upgrade bei Imperial Assault, da hast du zwar in diesen Grundboxen, hast du die ganzen Gegner als Token mit drin, also so als Papp-Token. Aber ich habe mir da, glaube ich, bis auf vier Stück habe ich jetzt mittlerweile alle Minis. Weil ich es halt einfach cooler finde. Und Star Wars ist halt leider Gottes eine IP, wo ich,
Ein Schwachpunkt brauchen wir alle, Simon. Brauchst du dich nicht für rechtfertigen. Geht schon.
Ich rechtfertige mich nicht, aber da muss ich echt sagen, das wollte ich unbedingt haben. Sieht halt einfach geiler aus, wenn da so ein kleiner Palpatine auf dem Tisch steht, wie wenn da so ein Token liegt.
Okay. Und jetzt bei dem Ganzen, das sind ja jetzt alles so Sachen, haben wir ja schon gesagt, im Grunde, das sorgt nur dafür, dass es geiler aussieht. Das ändert nichts am Spielgefühl. Also am Spielgefühl wahrscheinlich schon, weil es ja dann geiler aussieht. Sind das all die Sachen irgendwie für euch? Also dieses Pimpen ist immer nur geiler aussehen, aber was ist so mit Card Sleeves und die Münzkapseln, die schützen ja so ein Stück weit dann auch die Tokens, also gerade die so Tokens, die du dann immer aus dem Beutel ziehst, in der Hand hältst, die nudeln ja schon relativ schnell durch. Ist das für euch auch da ein Thema?
Olli?
Zum Schutz, bei den Kapseln oder sowas, da würde es mir eigentlich in erster Linie ums Haptische gehen. Mhm. Mit dem Sleeven ist bei mir so, ich habe mal am Anfang irgendwie so versucht, alles zu sleeven und habe dann aber auch so Billow-Sleeves geholt, weil ich dachte, sonst so gibst du ja ein Vermögen aus. Mhm. Die sind aber auch scheiße. Und dann habe ich irgendwann, habe ich dann mal gar nichts mehr gesleeved, weil ich gesagt habe, und jetzt gucke ich halt, okay, wie oft musst du das mischen und sowas. Also zum Beispiel die meine Living Card Games oder hauptsächlich Marvel Champions, das habe ich komplett gesleeved. Oder jetzt Aventuria habe ich komplett gesleeved. Hol mir da jetzt aber auch gute Sleeves. Also wirklich die Premium Sleeves. Dann finde ich, ist das auch ein schönes Gefühl wieder, weil wenn du so lappige Standards liefst, das fühlt sich auch furchtbar an, finde ich.
Ja.
Aber ich sleeve bei weitem nicht mehr alles. Also ich entscheide das jetzt halt einfach, okay, wie oft werden die Karten gemischt, weil ich finde halt auch einfach jetzt zum Beispiel bei Marvel Champions, dass das Mischen mit Sleeves halt einfach besser geht, weil du die so ineinander stecken kannst. Mhm. Und so. Und deshalb würde ich es dann da machen. Und manchmal hast du halt auch Spiele, wo du halt schon merkst, irgendwie, oh, da sind die Karten aber jetzt wirklich schon nach zweimal Spielen ausgefranst. Da würde ich dann auch Sleeves drum packen. Wo war das denn ein Beispiel? Hier, Imperium Classic and Legends. Da sind die Karten wirklich schrottig und die habe ich dann auch gesleeved. Okay. Aus dem Grund.
Also eine Mischung aus einfach schlechte Kartenqualität und es wird halt auch dann oft gemischt. Simon, wie ist es bei dir? Olli, was meinst du?
Ja, ansonsten ist ja bei mir so, ich meine, ich kann das verstehen, wenn ich jetzt so diese Collectible Games habe und manche Karten da ja auch ein Vermögen wert sind oder so. Das ist ja jetzt eigentlich bei den Spielen, die ich habe, nicht der Fall. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie oft musst du die spielen, bis die wirklich durchgespielt werden oder so? Das kommt ja eigentlich eher nicht vor.
Ja. Simon, wie ist das bei dir mit Sleeven von Karten?
Also ich mache es ähnlich wie der Olli. Ich entscheide halt von Spiel zu Spiel. Eine Zeit lang habe ich wirklich alles gesleeved. Meine Frau hat sich dann irgendwann mal angefangen, lustig drüber zu machen und gemeint, so, ja, wenn du mit allem immer so umgehen würdest wie mit deinen Brettspielen, dann wäre es ja toll. Mittlerweile ist echt so, bei manchen Spielen sind die Sleeves einfach nur nervig. Oder du brauchst sie auch gar nicht wirklich. Also ich habe zum Beispiel Arche Nova komplett gesleeved gehabt, habe es aber mittlerweile endsleeved, weil die Karten halt einfach am Schluss, hatte ich glaube ich 4 oder 5 Deckboxen in der Kiste drin, damit ich sie unterkriege. Und jetzt passen sie, glaube ich, in 2 oder 3, ich muss gerade lügen. Und du mischst die ja auch nicht so oft. Also bei Arche Nova, du mischst einmal am Anfang den Stapel und dann hast du sie maximal vielleicht noch in der Hand. Und das kannst du ja auch mit einem Kartenhalter regeln, sage ich jetzt mal, dass du sie nicht die ganze Zeit in der Hand halten musst. Spiele wie jetzt zum Beispiel Brass Birmingham oder so, ist ja mein Lieblingsspiel, das habe ich komplett gesleeved, weil da ist halt auch für mich das Argument, das kriegst du nicht einfach so ständig im Handel, sondern es ist ja wieder mal eine Zeit lang out of print, dann wird es mich halt ärgern, wenn praktisch eine Karte irgendwie nachher am Arsch ist oder abgenutzt ist. Manche sagen, das gehört dazu. Früher hast du, wenn du Karten gespielt hast, je speckiger das Blatt war, desto besser war es irgendwie, aber bei Brettspielen willst du das irgendwie nicht.
Was ist ein guter Punkt, was du gerade gesagt hast, zu dieser negative Aspekt, wenn du viele Karten hast, dass die einfach verrutschen, weil dann brauchst du nochmal auch zusätzlich Kartenhalter oder sowas. Weil ansonsten, wenn du die sleevest, das Ding ist dann halt einfach mal doppelt so hoch und es rutscht dann halt irgendwie. Das ist halt auch definitiv ein Nachteil von Sleeves, finde ich.
Also da gibt's einen ganz einfachen Trick, den habe ich mir beim Allzweck abgeguckt. Schenkst einmal deiner Frau eine Schachtel Ferrero Rocher. Wenn sie leer hat, dann nimmst du einfach die Schachtel, legst den Deckel unten hin, stellst das andere hochkant rein und hast einen perfekten Kartenhalter. Also ohne Scheiß, ich habe 3 Ferrero-Schachteln bei mir im Keller stehen, einwandfrei. Egal welches Spiel du spielst, du kriegst jeden Kartenstapel unter.
Sehr gut.
Macht zwar jetzt nicht unbedingt was her, aber es ist perfekt. Und dann muss ich halt auch sagen, was der Olli vorhin gemeint hat mit den Sleeves. Ich habe am Anfang mit einem Kumpel fast jeden Abend Game of Thrones, der Eiserne Thron, das LCG gespielt. Und habe da auch eigentlich so ziemlich alles, was es gibt. Und habe das alles gesleeved, aber die Sleeves sind einfach scheiße. Die kleben aneinander, die Karten. Du willst eine Karte rausziehen, hast plötzlich eine zweite hinten dran kleben. Dann hast du jetzt gerade im Sommer, ich meine, ich sitze jetzt hier unterm Dach bei uns, ich habe schwitzige Finger. Wenn du nachher Karten spielst, deine Sleeves sind schwitzig, kleben die Karten wieder aneinander, das finde ich dann halt auch nicht ganz so toll. Da musst du dann halt auch, so wie du Olli sagt, halt die Premium-Sleeves holen und da kommt bei mir dann wieder der Schwab raus.
Ja, ich kann mich da nur anschließen im Grunde, weil also gerade das mit diesen günstigen Sleeves, mein Twilight Imperium ist auch mit so günstigen Sleeves gesleeved. Ja, ich bin aber auch jetzt zu knießig, die komplett zu entsorgen und das gegen andere Sleeves auszutauschen, aber du merkst das schon. Und was ich vom Ray wieder gelernt habe, ich hatte erst immer gedacht, ich hole auf gar keinen Fall matte Sleeves, weil dann kommt das Artwork ja nicht so geil durch, aber matte Sleeves verrutschen auf jeden Fall deutlich weniger krass als ganz transparenten.
Das stimmt. Ganz cool. Und die kleben nicht so, also kleben aber auch nicht so aneinander.
Genau, die lassen sich auch besser mischen und so.
Es gibt ja sogar, wenn du das mit dem Artwork, es gibt ja auch Sleeves, die vorne klar sind und hinten matt.
Ah, das gibt's auch noch. Es gibt ja auch welche dann, wenn du jetzt hier für Netrunner zum Beispiel, da habe ich natürlich nicht aufgepasst, aber da hätte ich ja eigentlich sowieso mit einfarbigem, nicht transparentem Hintergrund kaufen müssen. Da ist es dann ja sogar Pflicht, wenn du damit irgendwo spielen möchtest. Ansonsten ist es bei mir auf jeden Fall so, es lief nur Karten, also bei Twilight Imperium, weil das einfach ein Spiel ist, ne, das steht ewig dann da auf dem Tisch. Die Leute dürfen auch zwischendurch mal was essen und so und um das so ein bisschen mehr zu schützen. Ansonsten, wenn die ein Line-Finish haben, die Karten, dann sleeve ich die eigentlich nicht, weil dann fühlen die sich so geil an, dann will ich die nicht in Plastik einpacken.
Terraforming Mars habe ich komplett gesleeved, wollte ich vorhin sagen. Einfach die Kartenqualität ist einfach scheiße.
Ja, aber die liegen also meistens rum. Das habe ich nicht gesleeved. Da war ich zu faul. Weil die liegen eh rum. Die mischst du auch einmal irgendwie, aber ja. Ansonsten liegen sie nur da aus.
Aber ansonsten gebe ich dir recht. Es fühlt sich schon geil an, so mit Leinenfinish eine Karte in der Hand.
Aber ja, Terraforming Mars wäre auf jeden Fall so ein Spiel, was auch gesleeved werden müsste. Und deswegen hoffe ich zum Beispiel jetzt dann auf die Sleeves, die habe ich nämlich damals nicht noch nachgeordert bei Leader Games für Oath. Das ist die jetzt bei Spielworks, gibt es ja demnächst auch, dann kann ich die da holen. Weil die Kartenqualität bei Spielworks von Oath ist nämlich auch bescheiden. Das ist nämlich kein Line-Finish.
Nee, leider nicht.
Okay, das ist das ganze Thema Sleeves. Was haben wir da? Wollen wir zum Thema Deckboxen, oder das ist gerade schon angesprochen. Simon, passt irgendwie gut dazu?
Ja, weil wir gerade bei Karten sind, ich weiß nicht, Mischen ist ja auch immer so ein Thema, ich finde nichts Besseres, du kaufst dir eine Erde, ne? Packst Erde aus, willst Erde spielen und alle Karten sind erstmal schön sortiert. Wo du denkst, juhu, super, dann kommt halt der Kindergarten raus und schmeißt halt alle Karten auf den Tisch, mischt die wild durch. Nutzt von euch jetzt zum Beispiel jemand bei solchen Spielen eine Mischmaschine?
Nee. Hast du eine Mischmaschine, Olli?
Nee.
Also Handarbeit komplett. Also ich nutze auch keine, aber dieser hier mit Karten hochheben und ineinander reinrattern lassen, da kriegt das, jeder Zweite kriegt da ja schon die Nackenhaare.
Das mache ich ja tatsächlich. Das mache ich, weil das einfach, aber dann halt, das geht ja auch nicht, wenn du gesleeved hast, aber dann finde ich halt, wie gesagt, wenn du gesleeved hast, kannst du dir immer so schön ineinander stacken oder sowas.
Es geht.
Und ansonsten mache ich schon den Ratscha.
Ja.
Ich weiß, das würde ich nicht bei einem Spiel von Dirk machen.
Ja, ich mische die meistens auch so, Olli.
Ach, wirklich?
Ja, ja. Weil ich einfach die Art des Mischens schön finde.
Und es geht halt auch am besten. Das machst du 6 Mal und dann oder so. Oder noch nicht mal.
Aber das ist perfekt durch. Das machst du mal an einem öffentlichen Spieleabend. Und guckst mal, wie bei den Leuten teilweise.
Aber ich finde, also wenn... Also,
ach, das ist gerade nicht...
Das hängt natürlich auch von den Karten ab. Es gibt Karten, die lassen sich einfach nicht gut mit dem Riffle Shuffle mischen. Das ist, aber jede vernünftige Karte, die einen Line Finish hat, lässt sich eigentlich gut auf die Methode mischen. Wenn die so ein ganz, also zum Beispiel die Terraforming Mars Karten, die lassen sich nicht gut damit mischen.
Und du solltest, glaube ich, auch nicht allzu oft machen.
Nee. Ich glaub, aber zum Beispiel die Root Karten, ist das kein Problem. Und wenn du das einigermaßen kannst, dann verbiegen die Karten aber ja auch nicht. Also das geht schon. Ansonsten, klar, dieser, habe jetzt gelernt, das nennt man den Casino Wash, wo man die so kindergartenmäßig, hat sogar einen coolen Namen, kann man dann, das, was mich dabei nur stört, ist, das funktioniert natürlich bei Spiel, so diesen normalen Spielkarten gut, weil das ja egal ist, ob die nach oben oder unten gedreht sind.
Sonst musst du alle sortieren.
Genau, und dann
sortiere ich die auch. Wenn die dann gesleeved sind, dann ist es richtig toll. Ja. Ja, aber die, wie gesagt, die stacks ineinander. Ja, also habt ihr irgendwie Kartenhalter oder so? Nutzt ihr sowas?
Ich habe einen Kartenhalter, der ist in der Twilight Imperium Box drin, weil das, die sind ja auch so klein, die Karten, ne? Die haben diese American Mini-Size und einige, also diese Aktionskarten, das sind 120 Stück, ne? Wenn die dann da mit den Gesleeften übereinander stehen, selbst ungesleeft ist das ein wackeliger Stapel und dafür habe ich so einen Kartenhalter geholt, damit die nicht immer umkippen.
Okay. Ich habe eher die gemeint, wo du praktisch deine Handkarten reinstecken kannst.
Ach so, nee. Ich habe so ein paar Spiele, wo das dabei ist. Zum Beispiel hier bei Red Rising ist das dabei.
Die sind ja furchtbar. Die funktionieren ja gar nicht. Die kippen ja um irgendwie.
Kippen und so. Um ist viel zu wenig Platz
bei
drauf.
Bei Rot, bei der Flussvolk-Erweiterung ist eine dabei für die Biber-Fraktion.
Genau, da muss es ja dabei sein. Das ist ja tatsächlich irgendwie sinnvoll fürs Spiel, weil die Leute das sehen sollen. Gut, das finde ich ganz cool. Aber das ist auch ein ordentlicher aus Holz. Das ist ja so ein schwerer Holzblock.
Also ich habe mir mal zwei so überdimensionale gekauft, vier waren das, vier überdimensionale, so halbrunde Dinger und da habe ich zwei davon in der Mitte durchgesägt, jetzt habe ich vier kleine Kartenhalter und zwei große. Also.
Ja.
Wenn du dann jetzt irgendwas spielst, wo du Karten nicht die ganze Zeit auf der Hand halten willst oder so, dann kommen die zum Einsatz, aber...
Da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bedarf. Das einzige Spiel, wo mir einfallen würde, wo das Sinn macht, ist, wenn du Wizard zu dritt spielst und in der letzten Runde 20 Karten hast.
Okay. Nee, aber sonst, ich finde die auch. Ich hatte jetzt auch bei Twilight Imperium die letzten beiden Partien in echt, hatten wir da irgendwie Karten hatte in unterschiedlichen Ausführungen. Dabei ist das Problem, die meisten Karten davon hast du eh nicht, also die hättest du eh nicht alle in der Hand. Die meisten davon müssen sowieso so liegen, dass die anderen die aussehen können, dann ist das Kartenhalter-Ding nur so ein Ding, du sparst Platz. Hat überhaupt nicht gut für mich funktioniert. Dann hier bei Nemesis sind ja auch welche dabei, fand ich auch eher witzlos, weil du eigentlich auch viel zu viel Karten hast, als dass sie da drauf passen. Naja, brauche ich auf jeden Fall nicht unbedingt. Aber klar, wenn du dann so eine Lösung hast, wo du so unterschiedliche aus Holz, was dann auch stabil ist, ja, kann ich mir schon vorstellen.
Aber so Deckhalter, da habe ich schon einige. Die finde ich dann halt schon, je nachdem, wie viele Karten du hast. Das ist halt dann oft, um dann wieder aufs Thema vom Anfang zu kommen, bei vielen von meinen Inserts direkt, also bei Folded Space zum Beispiel ist das oft direkt dabei, dass du halt die Decks da so in der Box verstaust und die kannst du dann auch rausnehmen und so auf den Tisch stellen und hast die Decks da drin. Also
ja, das ist
Kartenhalter. Und Da habe ich eine ganz coole Lösung hier von der, die Brettspiellösung heißt das von den Spiele-Dinos. Die haben Adam und Eva heißt das. Und das ist zum einen Deckbox, wo du die Karten dann in der Packung verstauen kannst. Und die kannst du dann auch rausnehmen und so machst quasi den Deckel, schnallst du so dran, ist jetzt irgendwie schwer zu erklären. Und dann hast du aber zwei Kartenhalter oder Deckhalter. Das ist ganz cool.
Ja, das ist praktisch.
Und da habe ich noch, das geht dann nochmal in die Richtung, was Simon am Anfang gesagt hat hier mit, also so, weiß ich nicht, so Playerboard. Was ganz cool ist, das ist vom Brettspiel Paradies, der hat so, die druckt der selbst auch und das heißt Universal Game Trays. Und da kannst du für verschiedene Spiele dir so deine Play-Area zusammenbauen und die haben auch so Deckhalter und da gibt es halt gerade so die Deckhalter oder so, die sind dann eben universell und die haben alle Magnete, also wo du dir dann so deine Play-Area zusammenbaust und es gibt dann auch für bestimmte Spiele genau für die hergestellte Sachen, also keine Ahnung, ich habe das zum Beispiel für Aeon's End, wo dann in die Mitte dein Playerboard passt und links und rechts machst du so eine Deckbox da dran für deinen Nachziehstapel und deinen Ablagestapel. Und diese Deckboxen, die habe ich dann zum Beispiel auch für Marvel Champions, nutze ich das auch. Also der hat einige universelle Sachen und manche, die dann für bestimmte Spiele sind. Und das passt alles mit Magneten so zusammen. Das ist ganz cool gemacht. Ist aber auch sehr teuer, muss man sagen. Aber ja, das kostet halt auch einfach, das so zu drucken und mit den Magneten und ja.
Das wollte ich schon die ganze Zeit fragen. So Playmats, kommen die bei euch regelmäßig oder häufiger zum Einsatz? Oder gibt es Spiele, wo ihr sagt, so ohne Playmat unspielbar?
Also grundsätzlich finde ich, ist kein Spiel unspielbar ohne Playmat. So. Es ist auch da vor allen Dingen so eine Aufwertung. Mein größtes Problem mit Spielmatten, alles, was nicht in den Karton passt, ist blöd.
Ja.
So, und das sind halt die allermeisten, passen halt nicht in den Karton. Ne? So, ich habe auch dafür, ich habe einfach eine große Spielmatte, so eine wie du auch hast, Simon, ne? So eine Kraken Wargames, 1,80 mal 90, so plus minus irgendwas.
Du bräuchte ich größer. Also ich bin 90-90, glaube ich.
Aber du hast so eine quadratische, ne?
Ja. Ich habe noch keine, ich war noch zu geizig für eine größere, sagen wir mal so.
Und da, ich finde einfach grundsätzlich so eine universelle Spielmatte als Unterlage, das, alles lässt sich besser greifen auf so einer Matte. Ne? Also Karten lassen sich besser hochheben, du kriegst sie besser darunter, Tokens lassen sich besser hochnehmen, das Würfeln ist irgendwie geräuschmäßig angenehmer. Genau, also so eine, da ich die halt dann irgendwann mal auch für Twilight Imperium geholt habe in der Größe, habe ich wenig Spiele, wo ich die dann extra dazu hole. Ich habe mir dann letztens noch die Jubiläums Twilight Imperium Matte von Gamegenic gegönnt. Da sind einfach so ein paar Dinge drauf, die man dann nicht mehr sonst rumliegen haben muss. Das ist ganz praktisch. Aber ansonsten finde ich das cool, aber bin da immer sehr vorsichtig, die zu holen, weil die dann halt irgendwo extra gelagert werden müssen.
Also das Einzige, wo ich es direkt mitgenommen habe, war bei Redlands. Und da muss ich sagen, habe ich zweimal die gleiche. Ich weiß, das sind zwei unterschiedliche, eine für Rechtshänder, eine für Linkshänder ausgelegt.
Nee, das hat mit Rechts-Linkshänder nichts zu tun. Das hat ja nur damit zu tun, wenn du dass die gegenüber sitzt,
ja,
dass sich die Sachen gegenüberliegen.
Ja, ich hab beide für Rechtshänder ausgelegt. Die haben nur eine mitgeschickt gehabt und dann konnte man noch eine nachordern. Ich habe die gleiche, wie ich hatte, schon mal nochmal nachgeordert, weil die meisten Leute, mit denen ich spiele, sind Rechtshänder und ich fand es irritierend, wenn ich mit der, wo links ausgelegt ist, spielen musste. Fand ich es für mich jetzt eher unpraktisch. Aber da, so wie der Dirk sagt, die fahren halt irgendwo zusammengerollt im Regal rum und nehmen Platz weg.
Deshalb,
wenn Brettspieler 1 nicht hat, dann Platz.
Deshalb holt man sich die Redlands Deluxe Edition, da passen sie nämlich dann in die Packung.
Aber ja, das ist die Packung dann auch wieder größer.
Genau, und gerade Redlands, das finde ich halt, das ist nämlich ein Spiel, was du super mitnehmen kannst.
Ja, ne? Und dann nehme ich das, weil ich habe ja genau die Packung, die ihr habt, in meiner großen Packung drin.
Ach,
wenn ich es mitnehmen will, nehme ich das einfach raus und fertig.
Ja, okay, gut.
Und die Matten sind dann halt cool verstaut da drin.
Geiles Beispiel, wie man es richtig machen kann.
Okay.
Ansonsten bei mir Matten, ich habe mir heute so eine universelle bei Deep Cut bestellt, mit also auch 1,80 auf 90 mit meinem Logo halt, weil das hatte ich die ganze Zeit noch nicht. Das finde ich generell schon cool, weil das einfach ja mit allem, mit, keine Ahnung, wenn du Karten aufheben willst oder was auch immer, das ist einfach ein schöneres Spielgefühl. Generell genau das, was du sagst, Dirk, die Storage der Matten, das nervt einfach. Deshalb mache ich auch normalerweise, ich würde, glaube ich, niemals ein Board mit einer Matte ersetzen, was es ja oft gibt, weil dann wird es mich einfach zu viel nerven, wenn ich die rumliegen habe. Und das Einzige, wo ich mir jetzt noch Matten hole, ist halt bei einigen Kartenspielen. Da hilft das halt schon. Also zum Beispiel für Marvel Champions oder so, weil dann halt alles so seinen Platz hat. Da finde ich das halt dann praktisch. Oder bei Tainted Grail oder Seventh Continent ist es ganz cool, weil die Karten dann einfach besser halten auch. Du legst ja so deine Map aus und wenn du das einfach nur so auf dem Tisch liegen hast, ist das nicht so cool. Bei so Sachen habe ich dann eine Playmat.
Ja.
Also Seventh Continent, die Matte habe ich auch tatsächlich.
Okay, das aber hilft das dann auch beim Aufbau?
Nee, nö, das nicht zwingend. Das ist wirklich nur, dass die Karten nicht so verrutschen.
Okay, aber da wird ja dann quasi auch deine normale erreichen, oder Simon?
Ja, schon, aber du musst dir das halt so vorstellen, das ist eine weiße Matte, wo das so das Logo von Serious Pulp drauf ist, und glaube ein Kompass-Logo, und dann hast du lauter so Kästchen, wo du deine Karten dann drauflegst. Ja, es ist halt so, nice to have, sage ich jetzt mal, aber würde auch mit meiner Matte gehen. Also wir haben es, wo wir es das erste Mal gespielt haben, haben wir es mit meiner Matte gespielt.
Okay. Ja, für Kartenspiele auf jeden Fall auch. Also für Netrunner werde ich mir auch noch Matten besorgen. Also bei Redlands ist das ja auch cool. Da finde ich das nicht ganz so wichtig, weil der Aufbau relativ, wenn du das so ein, zwei Mal gemacht hast, dann hast du den drin. Bei Netrunner ist geht das auch, aber das ist schon dann übersichtlicher, wenn das alles seinen Platz hat, wie du sagst, Olli. Ne? Und die Matte, die ich auf jeden Fall bereue, dass ich nicht habe, ist die für Marvel United. Das ist einfach eine richtig geile Matte, wenn das da so drumherum gelegt wird und auch alles seinen Platz hat.
Ja, die ist perfekt.
Also was ich mir tatsächlich noch geholt habe, das war von Mage Knight, und zwar zum selber ausdrucken eine so ein Playerboard halt, dass du deine Karten und alles organisiert hast. Das habe ich mir dann einlaminiert und passt. Also ich habe mir da zwei Stück ausgedruckt, habe mir zweimal einlaminiert und passt. Das fand ich recht praktisch.
Ja, cool. Vielleicht noch ein Tipp bei Matten. Wenn die hier vernähte Kanten haben, dann ist es immer besonders schön.
Meine mit vernähten Kanten bestellt
heute. Sehr gut, Olli. Alles richtig gemacht. Und mit Logo drauf ist natürlich auch richtig geil. Ja. Gut, okay. Karten, Matten. Im weitesten gehen auch, was ist so mit Playerboards? Hat man jetzt so halb. Was ist mit Playerboard-Upgrades so sonst? Habt ihr das irgendwie für Spiele? Also du hast für Eons End dir besorgt, noch für irgendwas? Oder so Upgrades? Für Terraforming Mars hast du wahrscheinlich dir die Double Layer besorgt, oder Simon?
Ja, also das sind wirklich, für mich geht da kein Weg dran vorbei, weil es einfach scheiße ist, wenn dir ständig deine Sachen verrutschen. Ich bin da normalerweise nicht so, dass ich so auf sowas Wert lege, aber bei Terraforming Mars, das
ist einfach super nervig sonst, ja.
Das mittlerweile haben die meisten Spiele ja Double Layer. Wobei, je nachdem, finde ich das mit diesen Plastik-Overlays gar nicht so schlecht, weil einige von den Double-Layer-Boards, die biegen sich dann halt auch wie eine Banane, ja. Von dem Kleber. Und dann ist es gar nicht so schlecht, wenn du einfach nur ein normales Board hast und hast so ein Plastik-Overlay.
Ja. Ja, das stimmt. Hast du das noch? Halt, ja, sorry.
Sorry, es muss halt immer noch in Kiste reinpassen. Ja. In die Karton.
Das wäre schon cool.
Sonst hast du da wieder irgendwas rumfahren.
Ist das bei dir, bei Eons End, passt das alles in die Kiste oder hast du das separat?
Das Tray ist separat, ja. Hm. Aber das ist, wie gesagt, ich habe dann so eine Kiste, wo ich die Sachen drin habe, weil da sind, gut, ich habe es nur für zwei Spiele rein theoretisch, könntest du ja noch, weil da auch ja so universelle Sachen drin sind. Also da sind ja dann die Deckhalter, die nutze ich für Aeons End und für Marvel Champions.
Okay, das ist natürlich dann cool, wenn es sowas ist, was für vieles geht, dann macht es auch da das Sinn, das so zentral zu lagern. Das wäre dann blöd, wenn es nur in einer Box ist. Dann musst du mir Aeons End rausholen, wenn du dann anderes spielen willst. Verstehe. Gut, okay, Karten, so Münzkapseln haben wir angerissen, Playmats, Sticker auf Miepel.
Was haben wir noch? Würfelschalen.
Würfelschalen. Ja.
Würfelschalen. Also ich fand Wikinger seine echt praktisch. Ich muss ehrlich sein, ich habe immer noch keine. Ich habe so ein Korkbrett. Keine Ahnung, wer auf so einem Korkbrett würfeln kann. Da brauchst du halt einen Becher dazu. Aber ja, so eine richtige Würfelschale fehlt mir leider noch.
Da habe ich welche, die finde ich auch elementar. Also gerade, ich habe ja auch einige Sachen, wo jede Menge Würfel dabei sind. Da finde ich, also erstmal, weil es ja einfach auch abdämpft und nicht so einen Krach macht und auch die Würfel halt nicht überall rumfliegen. Die ich habe, das sind noch so relativ billige. Das war irgendwie so ein Dreierpack mit so einfach so einem Samtbezug. Da bin ich aber auch am Überlegen, das mal abzugraden. Vielleicht auch irgendwie was mit so Custom-Made mit meinem Logo drin oder irgendwie sowas. Ein bisschen was Besseres. Ja, aber also wenn du Würfelschalen finde ich im Gegensatz zu Würfeltürmen immens wichtig. Würfeltürme sind ja eigentlich ziemlicher Humbug. Das ist ja nur so ein Hingucker eigentlich. Also finde ich.
Upgradest, bevor du sie wegwirfst. Eine Schale könnte ich brauchen.
Gerne.
Weil das ist, glaube ich, nie verkehrt.
Nee, ich finde auch, Würfelschalen sind super praktisch. Würfeltürme, stimme ich dir zu, Olli. Ist
ja, so ein ist, witziges ist, Ding. Sieht witzig aus.
Boah, also das will ich mir auch nicht extra einkaufen.
Ich habe einer, der von Flügelschlag, und wenn man unbedingt einen Würfelturm braucht, dann im Stehen.
Ja, genau.
Der steht aber eigentlich auch nur im Regal. Genauso wie der schöne, tolle Baum von Everdell. Das sieht zwar echt super aus, und auch der Kartenhalter-Effekt ist praktisch, aber wenn du den einmal zusammengebaut hast und wieder auseinanderbaust, dann kannst du nochmal aufbauen und wieder auseinanderbauen und dann brauchst du einen neuen.
Genau, das leidet relativ schnell, das Ding. Mhm. Ich habe auch, ich habe einen so aus Holz, so einen Würfelteller, und dann noch einen, den du so auch so knipsen kannst mit so Druckknöpfen.
Genau. Der
ist ganz gut.
Den fand ich praktisch vom Wikinger.
Der ist cool. Ja, und ansonsten finde ich dabei, die dürfen, also eigentlich ist ja größer besser, aber wenn die zu groß sind, dann nehmen die ja unnötig viel Platz auf dem Tisch weg. Also ja, so eine, keine Ahnung, was ist das, 20 Zentimeter, ist ganz, ganz gute Größe dafür. Kann dann irgendwo rumstehen. Wie du sagst, Olli, dann fliegen die Würfel nicht irgendwo rum. Und in der Regel sind die Spiele, wo viele Würfel dabei sind, ja auch viele andere Dinge dabei, die dann die Würfel umkicken, wenn sie durch die Gegend fliegen.
Wenn wir jetzt aber gerade hier bei dem ganzen Drumherum sind, Thema Spieltisch.
Ja, wäre schick, ne? Aber das ist halt echt teuer, der Spaß, ne?
Ich hätte verdammt gerne einen und könnte auch wirklich gut einen gebrauchen. Ich habe ja kein separates Zimmer oder so. Das heißt, keine Möglichkeit, irgendwie mal ein Spiel aufgebaut zu lassen, was gerade jetzt irgendwie so bei Kampagnenspielen halt extrem helfen würde. Also wäre das bei mir dann so, dass ich den Spieltisch dann quasi oder unseren Esstisch dadurch ersetzen würde, und dann kannst du ja auch mal was stehen lassen. Deshalb hätte ich verdammt, aber ja, was Dirk sagt, der ist halt einfach zu teuer. Und die Dinger, die irgendwie bezahlbar wären, die würde meine Frau nicht approven, um sie im S, also bei uns quasi im S-Wohnzimmer stehen zu haben, weil die dann meistens halt auch optisch nicht so cool sind. Und so die Sachen, wo ich das Approval kriegen würde, da sind wir dann irgendwie so bei 2,5, 3 aufwärts, und ja, das ist es mir dann auch nicht wert.
Ja.
Wenn ich, also das Glück gehabt, der Typ, der das Haus vor uns besessen hat, hat sich einen rustikalen Keller eingerichtet mit selbstgezimmerten Tischen und Eckbank und allem drum und dran. Und da sind halt zwei Tische drin, ich glaube 90 auf 2 Meter jeweils, und die stehen halt, wenn die aneinander stehen, hast du halt einen 4 Quadratmeter großen Tisch. Was halt schön so zu haben ist, weil du kannst 4 Spiele aufgebaut lassen. Das Problem ist halt mit dem Sitzen. Wenn du jetzt ein Spiel zu zweit spielen willst, wie Star Wars Rebellion zum Beispiel, ist halt eine 90er Tischbreite einfach zu wenig. Deswegen bin ich die ganze Zeit am Überlegen, ob ich nicht aus den 2 Tischen irgendwann mal einer Zimmer.
Ja.
Dass man die halt ein bisschen eindampft und dann halt einen schönen großen Tisch.
Ja, so ein, im Grunde so ein sechseckiger Tisch ist ja für die allermeisten Spiele optimal. Aber gut. Für alle anderen Situationen nicht so richtig optimal. Ja. Daher, also ich habe letztes Jahr haben wir uns auch einen neuen Esstisch gegönnt, und da haben wir auch kurz überlegt, ob wir so einen Spieltisch dann nehmen, und das, ja, war aber, also war dann irgendwie Quatsch finanziell, weil den anderen, den wir davor hatten, den Tisch, der steht jetzt einfach hier im Keller, da sind die Sachen aufgebaut, wenn es sein muss. Da wird immer gespielt, ist jetzt im Sommer eh angenehm.
Wenn du einen separaten Raum hast, dann brauchst du das ja nicht zwingend. Ich meine, das ist klar, hat das auch noch ein paar andere Vorteile, dass das schon, glaube ich, so ganz cool ist, wenn du diesen Keller hast, auch so zum Spielen und so, aber das wäre mir das Geld dann einfach definitiv nicht wert.
Nee. Und also den Keller fände ich persönlich gar nicht mal so spannend, weil da musst du da immer reingreifen. Keine Ahnung. Müsste man vielleicht auch mal drin spielen. Also wir haben ja Nanolith gespielt auf der Messe auf so einem Hühnetisch. Das fand ich ganz witzig. Man konnte dann immer in die Ecke da würfeln, sowas, ne? So Dinge dann halt. Das mit dem Licht zum Beispiel, das sieht immer nur cool auf den Bildern aus. Ich könnte damit nicht spielen, weil dann sehe ich die Farben ja schon dreimal nicht mehr, und du willst ja auf jeden Fall auch ein ordentliches Licht anlassen, um die Karten zu lesen. Ja, was ich aber viel spannender fände, wären so Getränkehalter, ne, diese Dinger, die man da oft so dran machen kann, oder auch so ein Board, wo man sein Spielerboard drauflegt. Also vor allen Dingen die Getränkehalter, das fände ich halt, das finde ich ganz cool.
In die Richtung habe ich mir aber tatsächlich ein Upgrade geholt. Ich habe mir halt so ein Topper geholt, um ihn auf den Tisch zu stellen. Allerdings keine Ahnung, ob der jemals kommt. Das war hier Adapt Tabletop. Und da kam jetzt gerade wieder ein Update. Die klagen jetzt irgendwie gegen den Logistiker, mit dem sie da zusammenarbeiten. Und
oh je.
Alles ja super verspätet. Teile sind wohl ausgeliefert. Ich habe meinen aber noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, zumindest, was das angeht, hilfreich. Mein Tisch ist nur 90 Zentimeter breit und das haut halt bei einigen Spielen nicht mehr hin, dann mit in der Mitte des Board und den Playerboards. Und so kannst du dann halt die Playerboards unter das Ding legen und hast oben drauf das Board. Das denke ich, hoffe ich, wenn ich es irgendwann mal bekomme, sollte ganz gut funktionieren. Löst aber auch mein aufgebaut lassen Problem nicht.
Ne, klar, also dafür ist es natürlich richtig. Und das mit dem, dass das auf einer anderen Ebene ist, funktioniert super. Auch da, um den Ray mal wieder ins Spiel zu bringen. Genau. Der Ray hat mir ja so mit meinem Logo drauf so ein Twilight Imperium Sechseck-Ding da mal gebaut. Das haben wir auch auf dem Brettspielwochenende ausprobiert. Hat ja ganz gut funktioniert. Ne?
Ja, war auf jeden Fall.
Auf jeden Fall etwas mehr Platz dadurch. Okay. Neben Brettspieltischen haben wir noch anderes Möbeljahr, was wir brauchen.
Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, so Tokenschalen und so. Wie habt ihr es damit?
Also da bin ich, da habe ich lange überlegt, was ich da mache und viel geguckt. Also vor 2019 habe ich das noch viel geguckt. Da gab es noch gar nicht so viel. Und irgendwann habe ich zufällig im Bio-Supermarkt so Palmblätter-Dipschalen für keine Ahnung, das sind glaube ich 10 Stück, die haben 3 € gekostet, die habe ich seitdem, einer ist so ein bisschen jetzt am Limit, die macht es nicht mehr lange, beste Tokenschalen.
Also ich habe tatsächlich von Lidl Creme Brûlée Schalen, von meiner Mutter, ich weiß gar nicht wie viele, ich habe glaube 20 Stück rumfahren, und weil das ja so nervig ist, wenn man da irgendwas reinwirft und es klimpert so, habe ich fleißig eure ganzen Aufkleber da reingeklebt. Das heißt, ich habe jetzt auf meinem Tisch 20 Schalen mit 20 verschiedenen Aufklebern. Fehlt übrigens noch ein Olli-Aufkleber.
Oh, das müssen wir nachholen.
Ja.
Das kann nicht so sein.
Ja, okay. Die sind echt cool.
Wie ist das dann mit so Sachen rausholen? Haben die dann so auch so ein
Die sind 90 von der Grad? Höhe her nicht höher wie eine Zigarettenschachtel. Also.
Okay, und dann haben die so 90 Grad Kante da unten? Also kriegst du da die Sachen angenehm raus? Weil das diese Palmblatt Dipschalen, die kannst du ganz entspannt da rausziehen, die Dinge.
Also bisher haben wir alles rausgekriegt. Was ich dann noch habe, ich weiß gar nicht, was das war, waren, glaube ich, so Deko-Schalen eigentlich. Also das ist so von der Form her wie eine Zigarre, halt langgezogen aus Porzellan. Und da haben wir meistens dann so Münzen oder so größere Token drin. Und dann habe ich noch eine zweite, wo auch so ist, die ist ein bisschen geschwungen von der Form. Da kommen die großen Sachen rein und so kleine Tokens kommt halt in die Lidl-Schalen, sage ich jetzt mal.
Cool. Und Olli, bei dir?
Ja, da habe ich noch nicht so die ideale Lösung. Ich habe, wie gesagt, ja in fast jedem Spiel ein Insert. Und da ist es meistens so, dass du die Sachen dann auch direkt als Tokenschalen benutzen kannst. Die haben dann aber genau das Problem zum Teil, was du gerade gesagt hast, dass die sind dann halt einfach, ist alles ein rechter Winkel und zum Teil hängt die Sache dann hängen die so in der Ecke oder so und du kriegst es nicht so ideal raus. Da ist mir dann aber irgendwie zu blöd, dann nochmal was Separates, dass ich dann quasi aus der Schale, die ich in dem Insert habe, das dann nochmal umkippe.
Ja.
Ich habe so ein paar, die nutze ich dann auch als Storage für die Spiele, wo ich dann kein Insert habe. Auch wieder vom Brettspiel-Lösung, wo ich eben gesagt habe, diese Deckhalter. Und das sind so Sechsecke, wie so Bienenwaben. Und die kann man so zusammenstecken dann auch mit Plastikdeckeln. Das heißt, du kannst das auch als Storage in der Box benutzen. Und die sind auch ganz gut, um die Tokens da rauszubekommen. Ja. Und man kann sie, wie gesagt, so modular zusammenbauen, was ganz, ganz nett ist.
Cool. Aber würdet ihr sagen, so was ist, also irgendeine Lösung braucht es schon, oder? Also es macht es auf jeden Fall angenehmer.
Ja. Ich mag es nicht so, die einfach auf den Tisch zu kippen,
ja.
Ehrlich gesagt. Ja.
Also ist halt auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass mal einer irgendwie mit der Hand oder so irgendwie Token unter den Tisch. Von daher ist es geschickter, man hat sie.
Also gerade bei so größeren Spielen, die ein bisschen länger dauern und wo echt viel Zeug dabei ist, ne, macht das schon Sinn.
Ja.
Okay. Was haben wir da noch? Jetzt haben wir Tokenschalen, irgendwie so Mobiliar haben wir abgehakt. Können wir mal langsam nochmal zu Komponenten im Spiel kommen, oder?
Mhm.
Wir hatten es ja eben schon mal
austoben.
Genau, da kann man sich auf jeden Fall austoben. Und du hattest ja eben schon mal kurz angedeutet, Olli, ob einer von uns einen 3D-Drucker hat. Hatte keiner, auf jeden Fall in der Runde nicht, oder? Simon, du hast auch keinen.
Mhm. Stefan hat, glaube ich, einen.
Okay.
Er hatte zumindest mal Bilder gepostet von Figuren, wo sie für ihr Spiel gedruckt hatten.
Also da kann man sich natürlich ausdrucken, ansonsten austoben meine ich.
Auch ausdrucken, ja.
Genau, ausdrucken kann man sich auch. Wie ist das so mit den ganzen Kram, so Spielmaterial verbessern? Also abgesehen jetzt von Miniaturen, das hat man ja schon. Was habt ihr da schon gemacht? Offensichtlich sind vielleicht Münzen.
Ja, aber ganz ehrlich, da reicht's, wenn du ein Set Münzen hast. Da gibt's ja so neutrale Münzen, sage ich jetzt mal, wo so ein, was weiß ich, Mittelalter-Thema meinetwegen jetzt haben, die kannst du universell nutzen. Oder wenn du, ich habe einen Poker-Koffer, wo halt einfach so hochwertige Chips drin sind, die kannst du gut nehmen. Was ich tatsächlich gemacht habe, ich weiß nicht, ob ihr Orléans schon mal gespielt habt.
Nee.
Das sind ja so Papp-Token, die man auch aus dem Beutel rauszieht. Und das war auch nicht so geil. Die habe ich tatsächlich durch Holzmiebel ersetzt. Also da gibt es so ein Upgrade-Set mit Holzmiebeln, okay, wo dann auch noch so schicke Aufkleber drauf sind. Es macht einfach mehr her, wenn du die aus dem Beutel ziehst. Und für mich als Holzfetischist ist das natürlich
top, ja, ne?
Ja, klar.
Wie ist es bei dir mit Münzen, Olli?
Ich habe für so ein paar Games habe ich Münzen. Generell bin ich bei den Sachen gar nicht so weit vorne mit dabei. Auch jetzt irgendwie so Ressourcen-Upgrades, Münz-Upgrades, da fällt mir gar nicht so viel ein. Das Einzige, wo ich eigentlich alles upgradet habe, ist bei Scythe. Und ansonsten die Münzen, ja, wenn das irgendwie ein Kickstarter war und die konntest du da günstig mit dazu nehmen oder du hast jedes All-In genommen, aber da habe ich bisher noch nie irgendwie nachgekauft oder sowas. Ja. Ich habe auch immer schon mal überlegt und mal so ein bisschen geguckt, aber noch nicht so wirklich intensiv, mir halt, was Simon gesagt hat, da mal so ein generelles Set einfach anzulegen. Ja, habe ich aber bisher noch nicht. Und ich habe, keine Ahnung, wird jetzt mal schätzen, vielleicht für 10 bis 15 Spiele habe ich so Münz-Upgrades.
Okay.
Aber das Einzige, wo ich es mir wirklich nachgekauft habe, um es aufzubessern, war bei Scythe.
Ja, bei Scythe habe ich es ja auch nachgekauft und sonst auch, wie du sagst, bei Kickstarter dabei gewesen. Ich habe dann irgendwann mal, weil ich keinen Pokerkoffer hatte, die Iron Clays von Roxley geholt. Mhm. Und die sind halt ja, es gibt natürlich auch Poker-Chips, die recht neutral sind, aber so die meisten, die man so, vor allem so ein bisschen günstigere nimmt, die sind schon alle sehr aufdringlich, ne? Und die Iron Clays, finde ich, die sind sehr neutral. Sind auch nicht ganz günstig, aber bin ich super mit zufrieden. Das ist halt universell für alles, ne? Nehmen wir die. Egal. Die
liegen halt auch geil in der Hand.
Ja, die fühlen sich auch gut an. Die haben geile Haptik. Und egal ob Arche Nova oder bei Netrunner, egal was, kommen die immer. Und die haben halt eine geile, schicke Storage-Box, wo die drin sind. Da passt das ganz gut.
Ja, da kann der Pokerkoffer dann ganz mithalten. Der ist einfach zu sperrig und zu schwer auch.
Ja, gut, aber gut, wenn du da einen guten Koffer hast mit geilen Chips, ist das natürlich top.
Also ich sage ja, das ist, ich glaube, aus Las Vegas direkt. Den hat sich meine Frau in Las Vegas damals mit.
Ja, also richtig geil. Auf jeden Fall ein anderes Kaliber als so die 0815 Pokerkoffer, die man so zwischendurch mal bekommt. Aber klar, ist dann sperrig, aber trotzdem schöne Haptik, diese Pokerchips. Ja. So in anderen Upgrades, ist es bei dir, Simon, aus der Orléans irgendwas noch gemacht?
Ich habe bei Tinner's Trail tatsächlich die Holzklötzchen von zwei Ressourcen durch die von Terraforming Mars ersetzt. weil ich es einfach cooler finde von der Optik her. Ich glaube, das war Kupfer und Zinn. Mhm. Die habe ich durch die Kupfer- und Silberwürfel von Terraforming Mars ersetzt. Ansonsten bin ich gerade echt am Überlegen. Ja, wie gesagt, ich habe halt meine Kiste, wo ich halt, wenn Spiele ausgeschlachtet werden oder keine Ahnung was, dann sammle ich da halt Ressourcen und die ganzen Sachen drin. Und ich habe neulich, spielt in Schottland Glenmore 2. Mhm. Das sind doch diese komischen Papp-Token drin, wo relativ leicht kaputt gehen. Und da hatte ich auf dem Flohmarkt habe ich das mal gesehen, Globetrotter hieß das. Und habe gedacht, Spiel klingt irgendwie ganz witzig, nimm ich mal mit. War ein Haufen Holztoken und so drin. Und ich habe das halt einmal komplett ausgeschlachtet. Die ganzen, das waren so Mini-Flugzeuge, die habe ich für meinen Junior auf Zeit. Und da waren halt gefühlt 150 so kleine Holzscheiben drin in verschiedenen Farben. Und da habe ich halt jetzt die Token ausgetauscht. Ja, und dann, wenn teilweise irgendwie so potthässliche Miebel irgendwo dabei sind, dass man die halt austauscht oder wenn es so Miebel-Upgrade oder sowas gab. Ich weiß gar nicht, warum das Pegasus gemacht hat. Ich habe letztes Jahr von Pegasus irgendwann noch ein Päckchen gekriegt, weil ich bei denen Everdell und Pearlbrook gekauft hatte. Mhm. Da habe ich so ein Upgrade-Pack gekriegt mit den Kickstarter-Komponenten. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Haben sich, glaube ich, Leute irgendwie beschwert gehabt, das wäre vom Preis her zu teuer. Und da sind halt diese ganzen Holzfiguren für die anderen Fraktionen noch drin. Ich habe aber die anderen Fraktionen gar nicht, also habe ich die Holzfiguren halt jetzt auf der Seite liegen und wenn es irgendwann mal ein Spiel gibt, kann man die ja austauschen.
Ah, cool. Ja. Wie ist es bei dir, Olli? Neben Thais, hast du da irgendwie Token-Upgrades irgendwo gemacht? Dass du da mal welche Holztoken, also Papptoken durch Holztoken oder gar Acryltoken oder selbstgedruckte Token ersetzt hast?
Also auch nie nachgekauft, außer bei Scythe. Genau dasselbe wie mit den Münzen. Ich nehme mir halt schon relativ oft die Deluxe-Ausgabe, wo die Sachen dann dementsprechend dabei sind. Mhm. Aber dass ich jetzt so im Nachhinein gesagt habe, ich werte das auf. Wie am Anfang gesagt, ich habe es jetzt vor bei Quacksalber, definitiv. Ja. Da finde ich es einfach von dem Haptischen eben wegen dem aus dem Beutel ziehen. Wenn ich die jetzt einfach nur irgendwie als Ressourcen da rumliegen habe, finde ich das nicht so dramatisch. Also wenn ich vor der Wahl stehe in einem Kickstarter, nehme ich normal oder Deluxe, würde ich immer Deluxe nehmen. Wenn ich jetzt aber eben das normale habe, kaufe ich mir da in der Regel aber kein Upgrade-Pack oder sowas.
Ja, bei mir eigentlich ähnlich. Wüsste auch nicht. Ich habe nicht mal, also auch diese Size-Token-Upgrades, die habe ich auch nicht. Und sonst, vielleicht gibt es bestimmt ein, zwei, wo ich das, aber mir fällt jetzt nichts ein, wo ich das irgendwie mal nachgekauft habe.
Ich überlege gerade, ich habe mal eins gebraucht gekauft, wo mit einem Token-Upgrade kam, wo ich echt überrascht war. Ich überlege gerade, ach, das war Ding, Dinosaur Island. Der hatte sich, das ist ja standardmäßig, sind diese rosanen Acryl-Dinos dabei. Mhm. Der hatte sich tatsächlich verschiedene Holzmiebel gekauft. Braucht man jetzt nicht unbedingt, aber es sieht halt cool aus, wenn du halt statt den immer gleichen Dino verschiedene Dinos in deinem Park stehen hast.
Das stimmt.
Ja, mit was ich geliebäugelt habe, bei Panamax, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Spiel.
Nee, ich nicht.
Nee. Geht um die Schifffahrt im Panama-Kanal, wo du dann so du hast so kleine Pappblättchen, wo praktisch die Schiffe darstellen. Und da legst du halt Würfel drauf. Und da, das ist halt kein Double Layer, das ist halt einfach einfaches Ding. Und da gibt's diese Schiffchen gibt's halt praktisch so aus Kunststoff mit Platzhaltern für die Würfel, dass die halt nicht verrutschen. Das macht halt auch optisch was her. Wenn du jetzt bei Brass Birmingham, da gibt's ja diese abgegradeten Züge und Schiffe.
Ja.
Aber da muss ich ehrlich sagen, dass ich fände es schön, aber ich muss es mir jetzt nicht unbedingt gekauft haben.
Ja. Gut, und wenn wir einen Drucker hätten, dann hätte man natürlich schon mal ganz neue Möglichkeiten. Und da ist ja auch nochmal der Hinweis, so wie Eurohell das macht, dass dieses Filament kann man auch einfach ganz normal sich besorgen. Dann ist es auch gar keine, also produziert nicht auch noch mehr Plastik, sondern hat ja so kompostierbares Plastik, wenn man möchte. Gut, aber da das keiner von uns hat, sind wir da auf Feedback aus der Community angewiesen, was da, da geht ja dann im Grunde alles. Da gibt's ja beliebige Sachen, habe ich auch schon gesehen. Da gibt's Projekte hier bei Twilight Imperium, jede Fraktion mit eigenen Schiffsdesigns und sowas. Das kann man sich echt austoben. Ja,
allein schon, was die Mädels von Luxuring erzählt haben, was da alles für Möglichkeiten gibt.
Ich bin da ja noch am Überlegen, mir einen zu holen. Ich müsste nur gucken, wo ich ihn. Ich kann ihn definitiv nirgends in der Wohnung hinstellen und dann müsste ich gucken, ob das im Keller dann funktioniert. Ich das wäre das Einzige, wo ich Platz hätte. Interesse hätte ich da mega dran. Also alleine schon dadurch, dass ich irgendwie ja, wie gesagt, in fast jedem Spiel ein Insert habe und sowas, hätte ich da auch durchaus Bedarf. Wir hatten ja mal gesagt, oder Petros ist ja jetzt am Überlegen, sich so einen Resin-Drucker zu holen. Petros ist ja jetzt im totalen Upgrade-Fieber von Ringkrieg.
Genau.
Nachdem er die 200 noch was Miniaturen alle bemalt hat, hat er jetzt entschlossen, dass die scheiße sind und er sich neue selber drucken will. Der hat sich jetzt ja auch irgendwie eine Holzkiste gekauft, hat sich die gravieren lassen. Es gab doch da diese Collectors Edition irgendwie und er baut sich jetzt die Super Collectors Edition selber. Also ich glaube, der hat nachher
große Edition.
Ja, der hat nachher außer den Karten nichts mehr von dem Originalspiel. Er hat sich jetzt eine Matte drucken lassen auch, hat ja dieses 3D-Terre, will sich jetzt, wie gesagt, einen Drucker kaufen, um alle Miniaturen, weil er hatte durchgerechnet, es gibt irgendwie wohl auch von Games Workshop Herr der Ringe-Miniaturen. Und was hat er gesagt? Wenn er die alle ersetzt mit Games Workshop-Miniaturen, waren irgendwie ein paar tausend Euro oder sowas. Und dann hat er gesagt, nee, dann kauft er sich lieber einen Drucker und druckt sich die selber.
Okay.
Also ich glaube, was man mal anfangen müsste, so die Spielbretter sticken. Da könntest du dich wahrscheinlich auch noch dumm und dämlich verdienen da mit.
Ja, wie bei Pax Pami, ist auch so ein gesticktes.
Ja, die fand ich richtig cool. Das wäre nochmal was von Petros. Das kannst du auch sauber zusammenlegen und kriegst wieder in die.
Das ist ein Vorteil gegenüber Neoprenmatten.
Ja. Okay, bei den Druckern, da vielleicht der Hinweis, wie du schon sagst, Olli, das kann man halt nicht einfach in der Wohnung stehen haben, beides nicht, wird sie nicht irgendwo rumstehen haben. Also vor allem, also ein Filamentdrucker wird sie nicht rumstehen haben, weil da darf halt niemand gegenstoßen aus Versehen. Dann verrutscht das halt alles und die Resindrucker wird sie nicht rumstehen haben, weil das ist halt ganz fieses Zeug. Das geht nicht. Das muss irgendwo anders stehen. Wo auch gute Frischluftversorgung ist.
Also beim deswegen, Nachbar.
Genau, beim Nachbar. Im Keller geht das wahrscheinlich auch nicht, aber du brauchst wahrscheinlich einen Filamentdrucker für die.
Genau, ich würde mir, wenn, einen Filamentdrucker holen. Ja.
Gut, ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, was da noch so für Sachen hinzukommen. Ja, und also Acrylzeug selber machen ist auf jeden Fall nochmal eine Nummer schwieriger. Das muss man, da muss man halt jemanden wie den Ray kennen, der das dann tut. Gut, haben wir noch irgendwelche Sachen? So, der Dennis hatte im Vorfeld gesagt, ist ja gar nicht dabei, aber irgendwas von Musik hat er gesprochen. Wie ist das bei euch mit Musik hören bei Brettspielen? Ist das, spielt das eine Rolle?
Also mich lenkt es zu arg ab. Ich mache eigentlich beim Brettspielen ist mir am liebsten, je ruhiger es ist.
Okay. Olli, wie ist es bei dir?
Ich finde es schon ganz gut. Es gibt ja eigentlich irgendwie zu jedem Brettspiel auch irgendwie irgendeine Playlist. Da macht ja die Pika, hat ja da einige auf Spotify. Und ich mag das schon ganz gerne. Wo es für mich Pflicht ist, ist wirklich bei so, keine Ahnung, wenn wir Star Wars spielen oder Herr der Ringe oder so, dann muss da Mucke dabei laufen.
Ja. Ja. So habe ich es auch am liebsten, Olli, ja. Irgendwas Thematisches zu den Spielen irgendwie da nebenher, aber bei Star Wars und so, da muss es einfach dazu. Das geht nicht anders. Okay, haben wir das Thema Musik auch abgehakt? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe das Gefühl, ich habe bestimmt was vergessen.
Also ich habe mich mit dem Lars im Vorfeld ein bisschen drüber unterhalten noch. Er hat ja gemeint, allein zu Arkham Horror gibt es ja 1000 Möglichkeiten, dir das Spiel aufzupimpen. Also von Custom Token über Playerboard kannst dich da ja wirklich austoben. Was mir gerade einfällt, weil du ja bei Arkham Horror dein Säckchen hast, ich habe für Root tatsächlich so Säckchen für jede einzelne Fraktion.
Ah, statt Plastikbeutelchen.
Statt den Plastikbeuteln, das fand ich cool. Also ist praktisch von jeder Fraktion so die Tiere drauf gedruckt und vom Material her ist es so richtig schönes seidiges Material, hochwertig vernäht. Richtig cool.
Aber da hättest du eigentlich auch drauf gestickt sein müssen dann, ne? Das wäre noch.
Das wäre natürlich die Champions League, aber soweit sind wir ja noch nicht. Wobei ich bin gerade wirklich nebenher auf die Idee gekommen, ich habe tatsächlich eine Kollegin, die hat eine Stickmaschine.
Genau, da geht's was.
Könnte ich ja mal fragen, ob sie einen Petros hier für den Ringkrieg
das Ding einmal stickt. Ja. Na. Okay, aber haben wir sonst noch irgendwelche Sachen nicht genannt, die irgendwie so bei der Aufwertung dabei eine Rolle spielen?
Ich weiß nicht,
ich nichts mehr ein.
So was? Ah, sorry, spezielle Simon. Würfel oder sowas. Das ist das Einzige, wo ich jetzt mal irgendwie anderweitig Würfel mit dazugekriegt habe. Das war bei Seven's Continent, diese Knochenwürfel.
Die habe ich auch, ja.
Ja, die sind ja in diesem Upgrade-Pack da dabei.
Da bin ich tatsächlich am Überlegen, für Cthulhu Wars die Würfel abzugraden, weil das so ein episches Spiel ist mit den monströsen Figuren und dann sind da so kleine Pimmelwürfel, so ganz Standard, ich weiß nicht, so 1-Cent-Würfel oder so, keine Ahnung. Die sind
echt super kleine auch.
Ja, und auch wirklich, ja, und da bin ich am Überlegen, weil das passt so gar nicht irgendwie, finde ich.
Aber gibt es da spezielle dazu oder wird es einfach?
Es gab tatsächlich da im Kickstarter von Peterson Games dann natürlich Upgrades, nur an den Kram kommst du irgendwie nicht ran. Also habe ich überlegt, mir jetzt irgendwie über so eine Würfelseite einfach mal so ein bisschen gucken. Dann müsste ich natürlich schon auch eigene Würfel für jede Fraktion haben.
Natürlich, natürlich.
Ja, in der Farbe der Fraktion oder so. Ja, aber das aber auch nicht so einfach, weil du je nachdem, wie aufgepimpt deine Fraktion ist, dann zum Teil da auch mal mit 15 Würfeln würfeln musst oder so. Ja, da bin ich noch am Überlegen, aber die will ich upgraden. Die sind wirklich furchtbar. Wo ich gerade noch so drüber nachgedacht habe, so was ich zum Teil habe, ist, dass ich mir vom Boardgame Geek irgendwelche Spielerhilfen oder sowas noch ausdrucke. Sei es für den Aufbau oder irgendwie so eine Kurzregelübersicht und so Sachen. Und das fällt dir vielleicht auch so ins Thema rein.
Das ist ein guter Hinweis. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Das sollte ich vielleicht mal gucken. Weil bei manchen Spielen, da denke ich mir einfach, warum ist da keine Spielerhilfe bei?
Ja, also da gibt es sehr viele. Sehr viele, auch richtig gute zum Teil. Ich habe irgendwann mal eine Seite gefunden, ich gucke es gerade mal nebenher, wie die hieß. Wo auch Spielerhilfen und so Kurzerklärungen auch. Das finde ich auch nicht schlecht, wenn die Regeln halt irgendwie so kurz knapp zusammengefasst sind.
Ja.
Sowas ist auch nicht schlecht zu haben.
Gut, reicht mal im Zweifel einfach nach, ne?
Also generell ist bei Boardgame Geek kann man immer mal so in der Files-Section gucken. Da gibt's einige Sachen, die recht hilfreich sind. Da habe ich zum Beispiel auch Kartentrenner für Marvel Champions, die ich mir da runtergeladen und selber ausgedruckt habe.
Ja, also grundsätzlich, ich habe schon auch das eine, aber so Spielerhilfen noch nie. Das ist echt ein guter Tipp.
Boardgamefan.de. Weiß nicht, ob ihr die Seite kennt. Da gibt es Spielhilfen zu allen möglichen Spielen. Also gerade jetzt die Klinik, Flügelschlag, Archinova, Carnegie. Bisschen nicht schlecht.
Cool. Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, wir packen die ganzen Links zu Sachen, die wir heute mehr oder weniger genannt haben, alle mal dazu, zumindest so das Wesentlichste. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir das einigermaßen umfassend besprochen, das Thema, oder?
Und alles, was wir vergessen haben, schreibt uns bei Insta oder auf dem Discord. Ja.
Genau, wird dann nächste Woche genannt. Super, dann ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal bis hierhin. Und dann haben wir natürlich noch eine Autofrage und passend zum warmen Wetter und man sitzt draußen auf der Terrasse, auf dem Balkon oder im Park, haben wir uns überlegt, was kann man denn da für Spiele mitnehmen? Simon?
Also was bei uns im Sommer auf der Terrasse regelmäßig gespielt wird, ist Takenoko. Einfach so ein bisschen den Panda verhätscheln und hier so Bambuspflanzen, Plättchen legen. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und dadurch, dass es eine relativ angenehme Spieldauer hat, kann man da auch 2-3 Partien an einem Abend spielen. Wichtig für uns ist halt, es sollten nicht allzu viele Kleinteile dabei sein, wo dann irgendwo runterfallen können oder so.
Mm, ja. Und Olli, bei dir, was ist so dein Tipp für draußen?
Ja, nicht unbedingt der Draußen-Klassiker bei uns, aber jetzt gerade der neue Draußen-Dauerbrenner im Moment, Pokémon. Wir waren letzte Woche ja in Urlaub und da war auch meine Schwester und ihre Jungs dabei. Und einer von den beiden hatte jede Menge Pokémon-Karten und Milo ist ja sowieso total heiß auf Pokémon. Und wir haben öfter mal Pokémon Go zusammengespielt und er hat auch irgendwie so ein Buch und kennt jetzt auch, glaube ich, alle Pokémon auswendig schon. Also mussten wir ein Starter-Set bestellen und das haben wir auch getan und jetzt in den letzten Tagen schon recht häufig draußen auf der Terrasse gespielt und das funktioniert echt cool. Milo ist ja erst, oder wird jetzt erst 6, das heißt, er kann auch nicht lesen, aber der kann tatsächlich von den Decks schon alle Karten auswendig. Also der weiß dann genau, der Unterstützer, hier darf ich jetzt 2 Karten ziehen, hier mache ich dies und jenes. Das Einzige, klar, mit dem Lebenspunkte und Schaden, das genau zusammenrechnen und dass er weiß, okay, hier noch einen Angriff und dann ist, ist das Pokémon kampfunfähig, da muss ich ihm noch ein bisschen helfen, aber ansonsten funktioniert das erstaunlich gut, hätte ich nicht gedacht. Und er ist hin und weg und ja, die letzten Tage bei dem Wetter haben wir das oft auf der Terrasse gespielt.
Perfekt, sehr schön. Und dann kannst du schon mal einen Sparplan anlegen, ja, wie genau, Pokémon-Karten. Ja, muss vor allen Dingen aufpassen, das war bei uns auch in der Grundschule vor allen Dingen immer total krass, dann fangen die nämlich an, das zu tauschen und dann gibt's riesiges Terrain, dass dann irgendwelche unfairen Tauschaktionen da waren und dann auf den Elternsprechtagen, nein, wir können keine Verantwortung übernehmen, wir können nicht gucken, ob diese Tauschaktionen fair ablaufen. Genau, das so da als Wort der Warnung. Ansonsten schließe ich mich an mit kleinen Kartenspielen im Grunde. Alles, was so ja in der kleinen Box ist, wenig Kleinteil hat, wie du es gesagt hast, Simon, und so Karten, finde ich, geht draußen immer ganz gut. Ja, das ist gar kein ganz konkretes, sondern ja, alles, was so mit Karten irgendwie funktioniert und nicht allzu viel Platz braucht, weil meistens hat man da draußen doch etwas weniger Platz. Das war es. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart heute und wir hören uns dann bald schon wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info@theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung dalasst. Vielen Dank und bis bald.
I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me.